Dankeschön, danke liebe Band, danke fürs Mitsingen. Ich werde heute über eine Begebenheit aus der Bibel predigen, die den meisten Bibellesern ziemlich gut bekannt ist. Es geht um eine Frau, die eine seltene Krankheit hatte und diese Krankheit hat ihr richtig zu schaffen gemacht. Ich habe immer wieder mal über dieses Thema gepredigt, auch über diese Geschichte, und eines Tages entdeckte ich, dass die Geschichte nicht für sich alleine steht, sondern eingebettet ist in eine andere Geschichte. Es geht um eine Frau, die Bibel sagt dazu, einen Blutfluss hatte. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal darüber gepredigt habe, haben so ganz viele Frauen ganz komisch geguckt, so im Gottesdienst, ne? Und kann man darüber überhaupt predigen und so. Und ich habe gesagt, ich predige über alles, was in der Bibel steht. Und ich glaube, dass Heiliger Geist das auch übertragen kann, auch auf alle Männer, nicht diese Erkrankung, sondern die Geschichte. Und dass wir einfach gesegnet nach Hause gehen können, wenn wir das erfahren. Und jetzt geht es ja darum, ich habe gesagt, die Geschichte steht nicht für sich alleine, sondern sie ist eingebettet in eine ganz andere Geschichte. Und das hat mir am Ende nochmal ein Stück weit die Augen für etwas geöffnet, was ich vorher nie so gesehen habe. Es beginnt damit, dass die 12-jährige Tochter des Jairus, eines Vorstehers der Synagoge, im Sterben lag. Ein 12-jähriges Mädchen ist nah am Tod. Und ihr Papa macht sich auf den Weg zu Jesus und bittet: Jesus, kannst du bitte kommen und meine Tochter heilen? Und Jesus hört diese Not und sagt: Ja, ich mache mich auf den Weg. Und während er auf dem Weg ist zu diesem todkranken Mädchen, passiert die Geschichte, die heute im Zentrum unserer Predigt sein wird. Und ihr werdet sehen, dass wir am Ende dieser Geschichte nochmal zu der Tochter von Jairus zurückkehren. Die Predigt heißt: Denn es ging Kraft von ihm aus. Und das, was wir heute machen, ich glaube, ich habe einfach Sehnsucht danach gehabt, mit euch mal nicht Organisatorisches zu machen, nicht mal einfach eine Predigt, die irgendetwas verdeutlicht, die zeigt, wie wichtig Gemeinschaft ist oder so, sondern mir geht es heute darum, darauf hinzuweisen, worum es eigentlich bei uns geht, nämlich darum, dass wir es mit einem übernatürlichen Gott zu tun haben, dass wer mit ihm in Berührung kommt, dass da was passiert. Wir machen nicht hier einfach nur Gottesdienst und erzählen schöne Geschichten und singen schöne Lieder und sind unterhalten, gehen nach Hause, sondern wir glauben, durch die Begegnung mit Jesus ändert sich etwas. Es geht Kraft von ihm aus und so heißt auch diese Predigt. Ich lese den heutigen Predigttext aus Lukas Kapitel 8, Verse 40 bis 48. Als Jesus ans andere Ufer zurückkam, empfing ihn eine große Menschenmenge, denn sie hatten auf ihn gewartet. Das ist immer ganz gut, wenn man auf Jesus wartet. Ich hoffe, ihr seid voller Erwartung, dass Jesus da ist, dass Jesus handeln wird. Da kam ein Synagogenvorsteher zu ihm namens Jairus. Er warf sich vor ihm nieder und bat ihn, in sein Haus zu kommen, weil seine einzige Tochter, ein Mädchen von 12 Jahren, im Sterben lag. Auf dem Weg dahin drängte sich die Menge um Jesus. Also wir sind jetzt mitten in dieser anderen Geschichte. Jesus ist unterwegs und ganz viele Menschen bedrängen ihn. Darunter war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an starken Blutungen litt. Ihr ganzes Vermögen hatte sie für Ärzte aufgewendet, doch niemand konnte sie heilen. Sie kam von hinten heran, berührte einen Zipfel seines Gewandes und sofort hörte ihre Blutung auf. Wer hat mich berührt? Fragte Jesus. Doch niemand wollte es gewesen sein. Petrus sagte: Rabbi, die ganze Menge drängt und drückt dich von allen Seiten. Und Jesus bestand aber darauf und sagte: Es hat mich jemand angerührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Als die Frau sah, dass sie nicht im Verborgenen bleiben konnte, fiel sie zitternd vor Jesus nieder. Vor allen Leuten erklärte sie, warum sie ihn berührt hatte und dass sie im selben Augenblick geheilt worden war. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Also eine recht einfache Geschichte für alle die christlich sozialisiert sind, die die Bibel schon immer lesen und irgendwie ist da alles klar und so. Aber ich glaube, für jeden, der nicht so viel mit dem Glauben am Hut hat, ist in dieser Geschichte ganz vieles nicht klar. Und wenn wir so der Sache auf den Grund gehen, ich behaupte mal für viele von uns auch nicht, für mich auch nicht. Und ich habe angefangen, hier ein bisschen was aufzudecken, sage ich mal so. Diese Frau war 12 Jahre lang mit einer Erkrankung gesegnet. Ich will nicht verflucht sagen, sie hatte eine Erkrankung, die ihr es richtig zu schaffen machte. Und wir lesen, auch aus anderen Evangelien gibt es noch ergänzende Informationen, da heißt es, sie war bei allen Ärzten, sie hat alles, was sie hatte, ausgegeben, ihr ganzes Vermögen, sie hat Geld bezahlt ohne Ende, aber es half alles nicht, es wurde immer schlimmer. Eine Krankenversicherung gab es damals nicht, so wie heute, sie mussten Ärzte selbst bezahlen und egal, welcher Arzt da war, an wen sie sich gewandt hat, das letzte Stück, der letzte Funken Hoffnung ist dann verflogen, weil es konnte einfach nichts getan werden. Sie war am Ende, gesundheitlich, mental, finanziell, es war schrecklich. Und an dieser Stelle habe ich mich gefragt, so als normal lebender, denkender Mensch, was ist denn an dieser Erkrankung so schlimm gewesen, dass sie bereit war, alles dafür aufzugeben, um geheilt zu werden? Und jetzt gucken mich wahrscheinlich einige Frauen an und denken oder sagen, am liebsten würden sie sagen, wenn du wüsstest. Ja. Sie hatte einen Blutfluss, heißt es hier, der nicht aufhörte. Oder man würde heute im modernen Deutsch sagen, ihre Monatsblutung dauerte für immer an. Sie war nicht nur für eine Woche, sondern es ging immer und immer und immer wieder weiter. Und wenn ich bin ja mit einer Frau verheiratet, ich weiß, wie das ist, ich weiß, das ist mit Annehmlichkeiten verbunden. Bei manchen Frauen weiß ich, ist es schmerzhaft, sie vertragen diese Zeit nur mit Medikamenten. Aber dennoch habe ich nicht das Gefühl, dass es ihnen das Leben irgendwie zur Hölle macht. Was war es bei dieser Frau? Warum war es so schlimm, dass sie diese Erkrankung hatte? Und ihr werdet gleich mit mir sehen, wahrscheinlich weiß das der eine oder andere schon, es war viel mehr als nur Unannehmlichkeiten, es war viel mehr als nur irgendwelcher Schmerz, es war viel mehr als sich umstellen müssen für eine kurze Zeit. Denn diese Erkrankung führte dazu, dass sie völlig von der Gesellschaft ausgeschlossen war. Durch etwas, wofür sie nichts konnte, war sie von der Gesellschaft ausgeschlossen und das angeordnet von Gott persönlich. Ich muss das erstmal so sagen und so stehen lassen. Von Gott persönlich angeordnet, dass Frauen, die so eine Erkrankung haben, isoliert werden. Und das ist der Punkt, an dem ich angefangen habe zu kämpfen mit meinem Gottesbild und angefangen zu gucken. Aber lasst uns mal der Sache auf den Grund gehen. Diese Frau war nach dem Gesetz unrein. In 3. Mose Kapitel 15, Verse 19 bis 23 und Vers 25 steht ungefähr Folgendes drin. Wenn eine Frau ihre Tage hat, ist sie eine Woche lang unrein. Berührt jemand sie während dieser Zeit, ist er bis zum Abend unrein. Alles, worauf die Frau in dieser Zeit liegt oder sitzt, wird unrein. Wenn jemand ihr Bett berührt, soll er seine Kleider waschen und sich baden. Er bleibt unrein bis zum Abend. Jeder, der einen Gegenstand berührt, auf dem die unreine Frau sitzt, soll seine Kleider waschen und sich baden und bleibt unrein bis zum Abend. Liegt etwas auf dem Bett oder dem Sitz, auf dem die unreine Frau saß, dann wird derjenige, der es berührt hat, unrein bis zum Abend. Wenn die Blutungen länger als gewöhnlich dauern oder die Frau Zwischenblutungen hat, so ist die Frau so lange unrein, wie der Ausfluss anhält. Sie ist unrein wie in der Zeit ihrer Monatsblutung. Buh, heftig. Jetzt könnte man das ganz schnell regeln und sagen, wir sind in der Zeit des Neuen Testaments, das Alte Testament gilt nicht mehr. Ist doch dann alles gut. So gut und so einfach ist es leider nicht. Und deswegen ist diese Predigt für mich heute so wichtig, damit wir uns auf ein gemeinsames Gottesbild einigen können, damit wir sagen, es war nicht so, dass Gott im Alten Testament einfach fies war, besonders zu Frauen. Übrigens, das ist auch keine feministische Einstellung, auch wenn Männer einen Ausfluss hatten, waren sie auch unrein, nur so mal nebenbei erwähnt. Klar, dass es bei Männern irgendwie einen ganzen Monat oder länger dauert, ich will da nicht so ins Detail gehen. Ich wollte nur sagen, Gott ist kein sexistischer Gott. Aber er hat diese Regel definitiv gegeben. Und so, wenn die Frau jetzt rein einfach nach diesem Gesetz gehen würde, war sie wie eine Plage für ihre ganze Umgebung. Alles, was sie irgendwie berührte, wurde unrein. Und für mich ist das so ein gutes Bild dafür, wie sich der ein oder andere manchmal fühlt. Ich weiß nicht, ob es dir so geht, dass du das Gefühl hast, alles, was du irgendwie anfasst, geht kaputt. Da, wo du hingehst, irgendwie entsteht Streit. Du meinst es gar nicht so, aber am Ende hast du das Gefühl, also bei mir gibt es diese Zeiten oder Begegnungen, wo ich sage, Mann, was ist denn das heute? Irgendwie alles, was ich anfasse, geht irgendwie den Bach runter. Und ich kann das nicht annähernd, umfassend beschreiben, wie es dieser Frau gegangen ist. Ich frage mich, wie wäre es für mich heute, wenn ich so ein Mensch wäre, dass alles, was er anrührt, auf dem er sitzt, das er irgendwie anfasst, wird unrein und die Menschen müssen Abstand halten. Ich habe mich gefragt, was würde es für mich bedeuten? Ich darf keinem mehr die Hand geben. Okay, das ist uns bekannt heute in unserer Corona-Zeit. Ja. Der ein oder andere macht das dann mit der Faust oder mit dem Ellenbogen. Heute hat mir jemand gesagt, nein, ich mache das gar nicht mehr. Ich sage nur Hallo, auch okay. Aber lasst uns mal weitergehen. Ich hätte keine Menschen mehr in meiner Nähe. Ich könnte niemanden mehr nah an mich ranlassen. Ich könnte nicht mehr meine Frau umarmen, meine Kinder. Ich müsste mich von ihnen distanzieren. Keine Gäste mehr in meinem Haus, kein Gottesdienstbesuch. Alle auf Abstand. Und ich stelle mir vor, wie diese Einsamkeit einfach die Frau so richtig verschlungen hat. Und das ist für mich der Hauptgrund. Dieses isoliert werden, dieses ausgegrenzt werden, nicht dabei sein dürfen, das hat ja schon ein bisschen was mit der heutigen Zeit zu tun, nur dass es heute ganz viele betrifft oder alle, aber damals fühlte sie sich alleine so. Und ich stelle mir vor, wie sie gebetet hat und sagte, Gott, warum? Warum? Warum darf ich nicht? Warum darf ich nicht mal raus? Kein Körperkontakt, gar nichts. Und ich glaube, es war nicht so sehr ihr körperliches Leiden, sondern diese Tatsache, dass sie ausgegrenzt wurde. Und jetzt komme ich auf den Punkt und sage, Gott, ich würde dich gerne verstehen. Warum? Warum so ein Gesetz? Ich habe mich grundsätzlich lange Zeit mit dem Alten Testament beschäftigt und ich will es einfach nicht so abtun. Ja, damals war das so und Gott war so und dann kam Jesus und dann wurde alles anders. Ich glaube das nicht. Ich glaube nicht, dass Gott plötzlich seine Meinung geändert hat. Und während ich der Sache so auf den Grund gegangen bin, ist mir etwas aufgefallen. Meine Lieblingsgesetze, die mir helfen, Gott ein bisschen mehr zu greifen, zu begreifen. Ne? Ihr habt das wahrscheinlich schon gehört, dass das Volk Israel mal versklavt war in Ägypten, dass sie sich dort stark vermehrt hatten. Also Liebe war hoch angesagt bei den Juden. Sie haben sich so sehr geliebt, dass sie ganz viele geworden sind. Man rechnet mit einem Volk, das über 1 Million Personen hatte. Manche sagen sogar 1 Million Männer plus Frauen und Kinder. Auf jeden Fall ist das ein Riesenvolk geworden. Und dann sandte Gott Mose, dass er das Volk Israel aus Ägypten herausführt. Sie waren dort versklavt, sie mussten tun, was man ihnen sagte. Sie hatten keinen freien Willen. Und auf einmal haben wir so ein Millionenvolk entlaufener Sklaven in der Wüste. Stellt euch die Situation vor. Und würde man ihnen nicht sagen, was gut und schlecht ist, wie sie miteinander klarkommen, ich glaube, das würde in einem Chaos enden. Es würde in einer, keine Ahnung, Anarchie enden. Einer würde den anderen ohne Grund fertig machen, verletzen, weil er stärker ist, weil er gerade was braucht. Und so musste Gott ihnen eine Ordnung geben, damit sie miteinander klarkommen, damit sie einander nicht auffressen. Damit sie einander nicht platt machen, nicht fertig machen. Gott gab ihnen eine Ordnung, damit sie irgendwie durch die Wüste kommen, ist mein Entschluss. Warum glaube ich das? Ganz viele Gesetze im Alten Testament haben so wirklich nichts mit dem Glauben zu tun. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, wer das Alte Testament schon mal gelesen hat. Das erste Buch Mose geht noch, das zweite, da wird es dann ganz interessant, drittes Buch Mose. Und dann fragst du dich, Gott, was soll das? Wenn es nur um Religion geht, weil wir sind ja tatsächlich heute bei einer Zeit angekommen, dass die Bibel so ein reines Religionsbuch geworden ist und das hat was mit meinem Glauben zu tun, aber mit meinem persönlichen Leben nicht mehr. In größten Teilen unseres Landes ist es so. Dann gibt es so ein paar Fundamentalisten, sagt man dazu, zum Beispiel die Gemeinde Treffpunkt Leben Nienburg. Sie nehmen das tatsächlich für ernst, was in der Bibel steht. Die Elim Hannover soll auch so sein, habe ich gehört. Aber und ich bin der Sache auf den Grund gegangen und habe gesagt, okay, ich schaue mir gerne mal die Gesetze an. Und das sind ein paar Dinge, die mir so gut gefallen haben. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe, meine Lieblingsgesetze aus dem Alten Testament. Mein erster Stelle, number one, das Toilettengesetz. Ich weiß, ja, also ich wundere mich oder ich stelle fest, dass ganz viele Christen, mit denen ich ins Gespräch komme, nichts davon wissen. Gott hat in seinem Gesetz im 5. Buch Mose, Kapitel 23, Verse 13 bis 15, den Israeliten erklärt, wie sie auf die Toilette zu gehen haben. Er sagt, wenn du dein Geschäft verrichten willst, ihr könnt das nachlesen, 5. Buch Mose, Kapitel 23, Verse 13 bis 15, ich fasse zusammen. Wenn du dein Geschäft verrichten möchtest, nimm eine Schaufel, verlass das Lager, grab ein Loch im Boden, verrichte dein Geschäft, grab das wieder zu und geh wieder zurück ins Lager. Das ist der Prototyp unserer heutigen Kanalisation. Wir machen sowas Ähnliches, nur dass wir das Geschäft im Zimmer verrichten dürfen und durch unsichtbare unterirdische Rohre wird das Ganze außerhalb des Lagers transportiert. Mein zweites Gesetz, was mir so gut gefällt, Gott sagt, das Volk Israel ist in der Wüste unterwegs und er sagt ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde und dort Häuser bauen werdet, stellt euch vor, er sagt das in der Wüste, viele Jahre im Voraus, dann baut um das Dach herum ein Geländer, damit niemand von deinem Dach runterfällt und du schuld an seinem Tod bist. Was hat das mit Glauben zu tun? Was hat das mit Religion zu tun? Übrigens ist das der Vorgänger von der Berufsgenossenschaft gewesen. Wer schon mal gebaut hat oder gerade dabei ist zu bauen, er weiß das, ne? Kein Fenster, das bis zum Boden geht, ohne Geländer, kaum hast du eine Treppe betoniert, schon muss Geländer dran, sonst kommt die Berufsgenossenschaft und so weiter. Und als ich so darüber nachdachte, habe ich gesagt, okay Gott, ich glaube, ich habe so ein bisschen eine Ahnung, was du gemeint hast. Das Gesetz war für die Menschen da. Es sollte sie schützen. Es sollte sie bewahren. Und ich bin mir sicher, dass jedes Gesetz seinen Sinn hatte. Dass Gott nicht einfach nur zeigen wollte, alle Menschen sind Sünder und ihr könnt eh nicht das Gesetz halten, also muss Jesus kommen. Was ist denn das für ein Muster, für eine Idee? Ich glaube, dass Gott einfach zeigen wollte, selbst wenn du den Menschen sagst, wie es gut ist für sie zu leben, wie es das Beste wäre, sie würden sich nicht dran halten, weil sie sich irgendwie eingegrenzt und ausgegrenzt und benachteiligt fühlen. Und ich glaube, dass so wie das Toilettengesetz dazu gedacht war, sorry, darf ich das so sagen, damit sie sich nicht zuscheißen, damit sie sich nicht vor ihren Häusern auf den Straßen irgendwie den ganzen Mist abladen und es Krankheiten ausbrechen und sie einfach bald aussterben. Gott hat sie geschützt durch diese Regeln. Und stellt euch vor, wir sind in der Wüste unterwegs, da kann man nicht mal schnell morgens duschen gehen. Und jede Körperflüssigkeit, die irgendwie austritt, sie führt dazu oder sie zieht Krankheiten an, Ansteckungen und so weiter. Und deshalb hatte, glaube ich, das Ganze einfach eine schützende Wirkung. Gott wollte, dass die Frau selbst geschützt ist und dass sie andere nicht ansteckt. Das galt übrigens auch für Männer. Also wenn der Mann einen nächtlichen Erguss hatte, 5. Mose 23, 10 bis 12, er war unrein bis zum Tagesende und musste sogar das Lager verlassen. Vor einigen, fast 2 Jahren, war ich unterwegs mit einem Koch. Er war der Chefkoch bei der Lebenshilfe. Und sie haben am Tag 2000 Essen produziert. Für Kindergärten, für Schulen, für andere Unternehmen. Und 1,5 Jahre war das knapp, glaube ich. Und dann hatten sie wegen Corona weniger Aufträge, weil die Schulen zugemacht haben und so weiter. Und sie dachten, sie werden jetzt Suppen einkochen und dadurch irgendwie Geld verdienen und verkaufen. Und dann erzählt er mir, wir sind mit ihm so unterwegs, er sagt, hey, wir mussten gerade 2500 Suppen zurückrufen, weil sie verdorben waren. Und sie haben lange nicht verstanden, warum. Dann haben sie sich auf die Suche gemacht, haben getestet, was ist das da? Und das Ergebnis war, haltet euch fest, sie arbeiten mit behinderten Menschen. Und eine der Frauen, die dort gearbeitet hat, die auch eine Behinderung hatte, sie hat eine Dauerperiode. Und es ist nachweislich, dass in der Zeit, dass diese Menschen, die eine Dauerperiode haben, einen Stoff absondern, der Lebensmittel verdirbt. Das ist heute im 21. Jahrhundert medizinische Tatsache. Und dass er mir das so erzählt und ich dieses Gesetz vor Augen habe und die Geschichte mit dieser Frau, dann sage ich, okay Gott, ich verstehe das. Du bist nicht einfach jemand, der jemand ausgrenzt, der einfach ein paar Regeln aufstellt, so willkürlich. Und dann sagst du, mal gucken, wer sich an die Regeln hält, den belohne ich und den anderen, den bestrafe ich. Eben nicht, sondern das, was Gott sagt, die Bibel, die ist für uns da, sie soll uns helfen. Und deswegen, wenn wir heute solche Situationen, solche Geschichten lesen, dann geht es darum, sich zu fragen, was sagt es mir, was kann ich daraus lernen? Ich stelle mir vor, wie diese Frau völlig am Boden zerstört, am Fenster steht, sie darf ja nicht raus, sie darf nicht zu Menschen, sie darf niemanden berühren. Und dann hört sie eine Neuigkeit. Sie hört, wie draußen jemand von etwas erzählt. Und dieser jemand sagt, du, da gibt es einen Jesus von Nazareth. Er hat Heilkräfte. Man braucht ihn nur zu berühren und man wird gesund. Und ich stelle mir vor, wie diese Frau da steht und denkt, das kann nicht sein, oder? Ist das meine Möglichkeit? Ist das eine Chance? Und übrigens, dass das Tatsache war, dass sich das rumgesprochen hat, steht in Lukas 16, 17 bis 19. Und als er mit ihnen herabgestiegen war, trat er auf einen ebenen Platz und eine große Schar seiner Jünger und eine große Menge des Volkes von ganz Judäa, Jerusalem, von der Seeküste von Tyrus und Sidon, also von der ganzen Umgebung, die kamen, um ihn zu hören, von ihren Krankheiten geheilt zu werden, und die von unreinen Geistern geplagt waren, wurden geheilt. Und jetzt Vers 19. Und die ganze Volksmenge suchte ihn anzurühren, denn es ging Kraft von ihm aus und heilte alle. Das hat sich also rumgesprochen. Und ich stelle mir vor, wie diese Frau das hört. Jesus, wenn man ihn berührt, geht Kraft von ihm aus und heilt alle. Und ich spüre so diese Hoffnung, die in ihr aufkeimt. Und sie denkt, ja, das ist meine Möglichkeit. Und wie sie innerlich schon anfängt zu jubeln und sich überlegt, okay, ich gehe dann gleich raus und werde zu diesem Jesus kommen und werde ihn berühren. Und mitten in diesen Überlegungen merkt sie, nein, das darf ich gar nicht. Ich darf gar nicht raus. Ich darf mein Haus nicht verlassen. Ich darf andere Menschen nicht berühren. Und dürfte ich Jesus überhaupt berühren? Weil jeden, den ich anfasse, er wird unrein nach Gesetz. Und ich stelle mir vor, wie diese Welt für sie zusammengebrochen ist. Und wie sie dachte, boah, ich stehe jetzt in so einem Konflikt. Also eigentlich ist meine Lösung die Berührung, aber Berühren verboten. Ich weiß nicht, ob es dir manchmal so geht in deinem Leben, dass du dich in so einer Sackgasse fühlst. Auch vielleicht sogar in Glaubensfragen, in so einem Konflikt, wo du nicht weißt, was mache ich denn jetzt? Ich müsste jetzt eigentlich so handeln, aber darf ich das nicht? Und dann erinnert sich diese Frau, ja Moment, ich habe von diesem Rabbi, von diesem Jesus gehört, dass er das Gesetz irgendwie anders auslegt. Und ich habe mal gehört, dass er gesagt hat, das Gesetz ist für den Menschen da, nicht der Mensch für das Gesetz. Gott sagte, oder Jesus sagte, der Sabbat, am Sabbat war es verboten zu arbeiten. Und dann sagt Jesus, ja Moment, aber der Sabbat ist für den Menschen da, nicht der Mensch für den Sabbat. Und ich stelle mir vor, wie diese Frau jeden Mut, den sie hat, zusammennimmt und sagt, ich gehe raus und ich werde diesen Jesus berühren. Und jetzt erinnert ihr euch, was passierte, als Jesus berührt wurde und er spürte, wie Kraft von ihm ausging. Und er sagt, wer hat mich angerührt? Und seine Jünger, Moment, Jesus, so viele Menschen drängen sich um dich. Alle haben dich angerührt. Das heißt, diese Frau, als sie diesen Weg gegangen ist, sie hat sich nicht nur dafür entschieden, alle Gesetze zu übertreten, die es nur geht. Sie hat in Kauf genommen, ich werde jetzt durch diese Menschenmenge gehen und eigentlich rühre ich sie alle an und sie werden eigentlich nach Gesetz, werden sie alle unrein werden und wahrscheinlich droht mir die Todesstrafe dann. Und dann sagt sie sich, ich werde nicht einfach so Jesus berühren, und das ist so das Schöne an dieser Geschichte, sondern ich werde seine Quaste berühren, die Quaste seines Umhanges. Und als ich das so gelesen habe, habe ich gesagt, oh, komm schon, Jesus, die Geschichte ist so kompliziert, warum noch die Quaste? Ja, was hat es denn mit der Quaste auf sich? Und dann habe ich auch hier angefangen zu suchen, und als ich das gelesen habe, dann ging mir richtig ein Licht auf und so eine Freude füllte mein Herz, denn die Quaste hatte ja eine Bedeutung für die Juden. Die sollte ja etwas symbolisieren. In 4. Mose 15, 37 heißt es, Jahwe sagte zu Mose, sag den Israeliten, dass sie sich Quasten an die Zipfel ihrer Obergewänder nähen sollen. Das gilt auch für die kommenden Generationen. Und an jeder Quaste soll eine violette Kordel sein. Wenn ihr die Quasten seht, sollt ihr an alle Gebote Jahwes denken und sie einhalten. Diese Quaste war quasi das Symbol dafür, dass Gott Gesetze gegeben hat. Und jetzt geht diese Frau los, überschreitet, bricht all diese Gesetze, die Gott gegeben hat, und fasst genau dieses Ding an. Und ich frage mich, warum? Wenn ich sie im Himmel sehe, frage ich sie. Aber ich habe da so eine Idee. Ich glaube, sie wollte sagen, Jesus, ich kenne das Gesetz. Ich glaube, als sie gekommen ist, sie war verzweifelt und sagte, Jesus, ich schaffe es aus eigener Kraft nicht, das Gesetz einzuhalten. Das Gesetz verbietet mir eigentlich, dich anzurühren. Und indem ich die Quaste berühre, will ich dir sagen, Jesus, ich weiß, aber ich habe keinen anderen Weg. Ich kann nicht weiter. Ich brauche einfach deine Gnade. Ohne deine Gnade komme ich nicht weiter. Und vielleicht habe ich sogar eine Strafe verdient, aber Jesus, ich rechne mit deiner Gnade. Sie entscheidet sich zum Handeln und bei diesem Handeln treibt sie einfach ihr Glaube an. Ihre Hoffnung, dass Jesus gnädig ist. Ihre Hoffnung, dass sie Fehler machen darf und Jesus sie nicht töten lässt dafür. Und wir sind jetzt im 21. Jahrhundert. Und dieses Alte Testament und diese Gesetze, die scheinen so weit weg von uns. Aber ganz ehrlich, mir geht es so oft so, dass ich sage, Jesus, ich bin nie gut genug. Ich fühle mich einfach nicht annähernd würdig, etwas zu tun. Und ich komme immer wieder und sage, Jesus, kannst du mich so ertragen? Kannst du mir vergeben? Kannst du mich so annehmen? Wenn ich meine Fähigkeit, ein guter Vater zu sein, anschaue, und merke, ich bin es nicht. Ich mache immer wieder Fehler und ich bereue das so. Meine Fähigkeiten als ein guter Mann, meine Fähigkeit als ein guter Freund. Und dann sage ich, Jesus, geht da noch was? Kannst du bitte? Ich schaffe das nicht. Ich bin nicht gut genug. Ich weiß, was richtig ist und ich weiß, wie es gut ist. Und ich weiß, ich muss ganz entspannt sein, wenn meine Teenager zicken. Aber ich schaffe das nicht immer. Und manchmal wünschte ich mir, ich wäre ruhiger. Und deswegen glaube ich, die Geschichte heute, sie ist unsere Geschichte. Sie sagt uns, dass keiner von uns gut genug ist, aber sie sagt auch zeitgleich, dass Jesus so viel Gnade hat, dass er sagt, komm. Jesus ist nicht einer, der seine Regeln auflistet und sagt, ja, komm schon, Punkt 3, 4, 5 hast du nicht erfüllt, ne, bist nicht okay. Setz dich hin, sei ruhig, besser dich erstmal. Ich habe immer wieder mal das Gefühl, dass es in Gemeinden so gelebt wird, dass Menschen anfangen, sich zu vergleichen. Ist der gut genug? Der ist noch nicht ganz würdig. Ja, der ist würdig. Oh, der ist okay. Aber so ist Jesus nicht. Als diese Frau es zu Jesus schafft und ihn anrührt und dann geht von Jesus seine Kraft aus, heilt sie. Ich stelle mir vor, wie sie das merkte, in diesem Moment heißt es, sie merkte, dass ihr Blutfluss aufgehört hat und sie dachte, wow, das war's. Ich bin gesund. Alles ist gut. Und ich kann mir vorstellen, wie sie einfach so stehen geblieben ist und erstarrt ist oder schon dabei war, nach Hause zu gehen. Und dann hört sie dieses Rufen. Wer hat mich angefasst? Ich weiß nicht, wie viele tausend Gedanken in diesem Moment durch ihren Kopf gingen. Aber sie dachte, nein, das darf ich jetzt nicht sagen, weil vielleicht macht er das dann wieder rückgängig. Weil ich durfte ihn ja nicht berühren. Ich bin da, ne? Und ich stelle mir vor, wie sie sich langsam weiter wegschleicht und dann sagt Jesus, jemand hat mich angerührt. Wer ist das? Sie dreht sich um, sagt, ja, schuldig, ich bin es. Ich weiß nicht, wie alle Menschen um sie herum reagiert haben, als sie gehört haben, was Sache ist. Als sie gehört haben, boah, sie hat uns gerade alle unrein gemacht. Ich weiß nicht, wie sehr sie bereit waren, auf sie loszugehen. Vielleicht der eine oder andere schon an Steine gedacht hat, um das auf ihre Art zu regeln. Ne? Steinigung heißt das im Alten Testament. sie zu bestrafen. Aber Jesus reagiert ganz anders. Jesus sieht sie an und sagt, meine Tochter, hab keine Angst. Dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die wir heute predigen dürfen. Die Botschaft, die wir zu den Menschen raustragen dürfen. Wir laden dich nicht zu einem Gott ein, bei dem du was beweisen musst. Wir laden dich zu einem Gott ein, in dessen Nähe, in dessen Umarmung, in dessen Liebe du verändert wirst. Mille hat das heute am Anfang gesagt, was braucht ein Mensch am Tag? Wie viele Umarmungen waren das? 4 zum Überleben. 4 Umarmungen. Oder? Okay. Habt ihr das gehört? 4 Umarmungen zu überleben, 8 um sich gut zu fühlen, 12 um zu wachsen. Und das, was wir heute tun, wir laden Menschen dazu ein, sich von Jesus, von Gott umarmen zu lassen. Und so sehr ich diese Botschaft gerne an Menschen weitergeben würde, die Jesus noch nicht kennen, ich weiß, wie sehr wir Christen diese Botschaft brauchen. Wie schnell wir da sind, in so einem Leistungsgedanken, in so einem Leistungsglauben. Ja, ich muss aber etwas tun, damit Gott mit mir dann zufrieden ist halbwegs. Und dann versuche ich mir die Situation auch so noch zurechtzubiegen und zu sagen, Gott, es ist doch okay so, oder? Ich bin doch ganz in Ordnung, oder? Und Gott sagt, nein, aber ich liebe dich. Und jetzt kehren wir zurück zu der eigentlichen Geschichte, bei der wir angefangen haben. Habt ihr die Parallele gesehen? 12 Jahre alt war das Mädchen, das im Sterben lag. Und auf dem Weg dahin begegnet Jesus die Frau, die 12 Jahre lang an der Dauerblutung gelitten hat. Und ich glaube, dass Jesus damit oder zumindest mal der Autor des Evangeliums diese beiden Geschichten auch so nebeneinander stellt, dass er sagt, es ist dasselbe. Das Leben der Frau konnte man nicht Leben nennen. Sie war kurz davor, das Leben zu beenden. Es war ausweglos. Und viele Menschen um uns herum sehen ihr Leben nicht mehr als lebenswert. Das, was sie erleben, das kann man nicht Leben nennen. Und jetzt tauchen wir zurück in die Geschichte ein. Als diese Frau geheilt wird und Jesus weitergeht, sie nicht verurteilt, passiert Folgendes. Als er noch redete, Lukas 8, 49, kam einer von den Leuten des Vorstehers der Synagoge und sprach, deine Tochter ist gestorben. Bemühe den Meister nicht mehr. Als Jesus das hörte, antwortete er ihm, fürchte dich nicht, glaube nur, so wird sie gesund werden. Als er aber in das Haus kam, ließ er niemanden mit hineingehen als Petrus, Johannes und Jakobus und den Vater des Kindes und die Mutter. Sie weinten aber alle und klagten um sie. Er aber sprach, weint nicht, denn sie ist nicht gestorben, sondern sie schläft. Und sie verlachten ihn, denn sie wussten, dass sie gestorben war. Er aber nahm sie bei der Hand und rief, Kind, steh auf. Und ihr Geist kam wieder in sie, sie stand sogleich auf und er befahl, man solle ihr zu essen geben. Hier schließt sich der Kreis. Bei Jesus gibt es echtes Leben. Und es muss nicht so sein, dass dein Leben erst dann nicht lebenswert ist, wenn du ein körperliches Leiden hast, sondern viele Menschen in unserer Umgebung leiden einfach an Sinnlosigkeit, an Perspektivlosigkeit, an Depression, an Situationen. Eigentlich ist der Körper in Ordnung, aber sie leben ihr Leben nicht mehr. Sie sehen kein Licht, sie sehen keine Perspektive. Und Jesus ist nicht nur dazu da, dass wir zu ihm unsere Krankheiten bringen, unsere Wehwehchen, unsere Bauchschmerzen und so weiter, sondern er ist vor allem auch gekommen, um Menschen Perspektive zu geben, um Menschen zu umarmen, um Menschen anzunehmen und ihnen Leben zu geben, was sie vorher nicht hatten. Und ich glaube, dass diese Frau der Geschichte heute ist ein Sinnbild für viele Menschen. Und vielleicht geht es dir so wie dieser Frau, ist dein Leben ebenfalls in deinen Augen oder in bestimmten Situationen perspektivlos, sinnlos, wertlos. Und auch du fühlst dich vielleicht isoliert, abgedrängt, ausgestoßen von Menschen, nicht angenommen. Und du wünschst dir einfach jemanden, der dich umarmt, der sagt, ich liebe dich so, wie du bist. Dann habe ich heute eine gute Nachricht für dich. Heute streckt Jesus seine Hand nach dir aus. Selbst wenn du Jesus schon lange kennst und wenn es nicht darum geht, sich zu bekehren, ich will dich heute dazu einladen, ganz bewusst in seine Arme zu gehen. Zu sagen, Jesus, ich weiß, dass du mich hältst. Ich weiß, dass du mich umarmst. Ich weiß, dass du meinem Leben Perspektive gibst. Und wenn Menschen mich schlecht behandelt haben, mich abgelehnt haben, mich betrogen haben, enttäuscht haben, dann ist es nicht ein Grund dafür zu sagen, mein Leben hat keinen Sinn, sondern du liebst mich, du nimmst mich an und du umarmst mich. Es gibt so viele Möglichkeiten, jetzt darauf zu reagieren. Aber ich will jetzt nicht so ein Gebet anbieten und sagen, okay, wer fühlt sich betroffen und wer will, dass ich für ihn bete und soll die Hand heben. Du kannst es gerne innerlich tun, aber ich lade dich zu etwas anderem ein. Wir werden gleich das Abendmahl feiern. Und das Abendmahl ist für mich das stärkste Bild für Annahme Gottes. Das ist die Art und Weise, wie wir Gott nahe sind, wie vielleicht sonst in keiner anderen Situation. Denn wir haben etwas in der Hand, ein Stück Brot. Wir haben etwas in der Hand, den Becher mit Saft oder mit Wein. Und wir hören nicht nur von Gott. Wir hören diese Zusage nicht nur, ich liebe dich, sondern wir dürfen sie auch spüren. Wir dürfen sie schmecken. Wir dürfen fühlen, wie der Saft da hinunter fließt in unserer Speiseröhre, in uns hinein, und wir dürfen diesen Moment sagen, Gott, du bist da, du bist in meiner Nähe. Ich bin von dir gesehen, ich bin von dir geliebt, ich werde von dir angenommen. Und so lade ich euch dazu ein, jetzt, wenn wir das Abendmahl feiern, dass ihr sagt, wenn es euch betrifft, ja, Jesus, ich bin in gewisser Hinsicht wie diese Frau und ich bin einfach nicht fähig, es gut zu machen. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht gerecht genug. Ich kann mir das nicht verdienen, aber ich rechne mit deiner Gnade. Kannst du mich umarmen? Kannst du mir gerade zeigen, dass du für mich da bist, dass du mich annimmst? Und danke, Jesus, dass ich zu dir so kommen darf, wie ich bin. Als Jesus die Welt verlassen hat, bevor er das getan hat, hat er mit seinen Jüngern gefeiert. Er nahm das Brot und den Wein und jetzt dürft ihr das verteilen, gerne. Und er wollte ihnen etwas Besonderes zeigen. Das, was wir jetzt machen, das ist nicht einfach nur ein Ritual. Das ist nicht etwas, was wir tun müssen, weil wir Christen sind, sondern in diesem Handeln rufen wir aus, Jesus hat sein Leben gegeben. Sein Körper wurde gebrochen. Er hat sein Blut vergossen. Er hat alles auf sich genommen, damit ich heute völlig frei sein kann. Damit meine Schuld, jede Schuld, die ich habe, getilgt ist. Und ich darf, indem ich an diesem Abendmahl teilnehme, mir zusagen und allen anderen, ich bin ein geliebtes, gerechtes Kind Gottes. Mein Leben hat Perspektive, mein Leben hat Sinn. Und was auch immer mir im Leben passiert, er nimmt mich an. Ich bin sein Kind, er umarmt mich, er liebt mich, er vergibt mir und er richtet mich wieder auf. Ich bete und dann können wir zum Abendmahl kommen. Danke, Jesus, für diese Geschichte. Danke, dass wir es nicht verdienen müssen. Danke, dass wir es nicht schaffen müssen. Danke, dass wir einfach nur zu dir kommen brauchen und auf deine Gnade hoffen und mit deiner Gnade rechnen. Danke, dass du es möglich gemacht hast, Jesus, als du dein Leben gegeben hast am Kreuz von Golgatha. Und das gilt nun für mich und für jeden, der hier sitzt. Und ich bete, dass heute jeder mutig dieses Abendmahl zu sich nimmt und sagt, ja, ich bin Gottes Kind. Ja, mir ist vergeben, ich bin geliebt und angenommen. Danke dir, Jesus. Amen. Ihr dürft gerne noch euer eigenes Gebet sprechen, wenn ihr wollt, das mit Gott ausmachen. Nehmt dieses Abendmahl einfach eigenständig zu sich. Ich werde keine Zeichen mehr geben, sondern es ist eure persönliche Zeit mit Gott.